Herr Professor Schlögl, Sie sind in diesem Jahr 70 geworden. In einem Ihrer Zeitungsbeiträge war geschrieben, das sei ein Alter, in dem man mit den Kräften haushalten müsse. War 2018 anstrengend für Sie?
Ich meine, es ist komisch, 70 erreicht zu haben. Ich habe diesen Geburtstag auch gar nicht gefeiert. Ich war in der Zeit in Los Angeles und kam um diese Feier und die Ausrichtung eines solchen Ereignisses herum. Nein, 2018 war für mich ein außerordentliches Jahr, muss ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Es war der Leipziger Buchpreis, es war dann der Geburtstag, es war dann die Zeremonie im Schauspielhaus zum Orden Pour le Mérite und eben dieser Aufenthalt in den USA, der für mich sehr wichtig gewesen ist aus verschiedenen Gründen.
Lassen Sie uns kurz zurückblicken auf den Anfang. Sie stammen aus einer Allgäuer Bauernfamilie. Mit wie vielen Geschwistern?
Wir waren 6. Also ich war der Zweite. Und das ist ein Dorf im Allgäu in der Nähe von Otto Beuren. Und ich ging da zur Volksschule, waren mehrere Klassen in einem Raum. Und es hat sich dann so entwickelt, wie das auch im Dorf der Fall ist.
Können Sie noch Allgäuer Dialekt oder ist das verloren gegangen im Laufe der Jahrzehnte?
Nein, ich kann allgäuerisch, also alemannisch, spreche es aber nicht, weil ich eben lange weg bin. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, die auch andere sich gestellt haben, warum spricht der Hochdeutsch? Meine Erklärung ist nicht, dass ich das Allgäuerisch loswerden wollte, sondern bei uns waren nach dem Krieg 3 und zeitweise sogar 4 Flüchtlingsfamilien einquartiert. Also eine Familie aus Znaim in Mähren, eine aus Eger, 2 aus Schlesien. Die haben mich wahnsinnig interessiert. Und eigentlich von dieser Zeit an und nicht erst dann auf dem Gymnasium hat sich das mit der Sprache ergeben. Und mein Vater hat manchmal gesagt, der spinnt ja irgendwie. Warum redet der Hochdeutsch? Ich erkläre es mir so. Es hatte damit zu tun.
Sie waren schon in der Schule dann mit Russisch befasst. Sie haben auf einem Internat von Padres Russisch gelernt in der Schule, habe ich gelesen.
Also es war auf dem Gymnasium. Ich war auf so einer Benediktinerschule, 9 Jahre, also klassisches Gymnasium. Und da konnte man nach Latein, Griechisch, Englisch, Französisch auch wahlfachmäßig Russisch lernen. Der Russischlehrer, bei dem ich war, das war ein polnischer Staatsbürger aus Ostpolen und der eigentlich Sportlehrer war, auch Mitglied im polnischen Team bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, Dreisprung. Und so kam das. Aber es gab noch mehrere Beziehungen nach Osten. Das war einmal der Abt, der die Beziehung zur Ostkirche, zum Patriarchen von Konstantinopel gepflegt hat. Dann gab es an der Schule auch so ein Forschungsprojekt, was schon Jahrzehnte lief, zur Herausgabe der Schriften des Johannes Damaszenus. Da gab es eine Kooperation mit der Universität Leningrad, was wirklich alles sehr exotisch klingt. Und dann ergab es sich eben durch diese, es war eine Gruppe von 5, 6 Schülern, die da Russisch gemacht haben. Und wir haben dann eine Reise vorbereitet. Wir sind fast 2 Monate also in einem selbst organisierten Bus, dann also von München über Wien, Budapest, Kiew, Charkiw, Moskau unterwegs gewesen. Und das war sehr eindrucksvoll.
Was hat Sie an Russisch interessiert? War das das Exotische an der Sprache, dass es etwas total anderes war, wenn alle anderen Englisch oder Französisch lernten in der Zeit? Was war es?
Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, aber es gab ja auch in den 50er und 60er Jahren, man kam ja schon in Verbindung mit der Literatur. Es gab damals diesen Skandal um Pasternak, um Dr. Zhivago. Es gab den großen, für mich sehr wichtigen Auftritt von Jewgeni Jewtuschenko in München, also wo er seine großen Poeme rezitiert hat. Da gab es einen alten Volksempfänger noch, man konnte auch Radio Moskau hören. Und ich habe sogar einen Brief damals geschrieben an Chruschtschow, der auch beantwortet wurde. Ich bekam dann eines Tages sogar 2 Bücherpakete, also mit allerlei Literatur. Wahrscheinlich war es auch so ein Interesse, das eben nicht das Übliche ist, nicht eben das, nur das Englische oder so, sondern eine andere Welt. Aber eigentlich ging es dann erst richtig los, als man dort war, ja.
Studiert haben Sie dann hier in Berlin, wir zeichnen bei den Kollegen des Deutschlandradios auf, hier in Berlin an der FU. Warum Berlin? Weil es so schön schon der Vorposten des Westens im Osten war? Oder lag das an den Lehrern, an den akademischen Lehrern?
Nein, ich ging ja aus dem Gymnasium zuerst zum zivilen Ersatzdienst nach Bonn, habe da etwas mitgekriegt von den Auseinandersetzungen an der Universität. Und für mich war dann klar, dass ich an die FU gehe. Aber ich kam ja dann nach West-Berlin, als im Großen und Ganzen die Sache schon vorbei war. Also ich habe im Frühjahr 69 angefangen, wie das für diese Zeit auch nicht untypisch war, mit so einer Kombination Philosophie, Soziologie, weil das eben sozusagen das Programm der Zeit war. Die Welt verstehen wollen, sie vielleicht auch verändern wollen. Aber ich hatte eben dann nicht nur den Vietnamkrieg mitbekommen, sondern eben auch die Prag-Geschichte.
Ja, Prag, das Miterleben, das Ende des Prager Frühlings. Es gibt ein Zitat von Ihnen, das sei so etwas gewesen wie, Zitat, der Austritt, mein Austritt aus der Bundesrepublik und Eintreten in einen Erfahrungs- und Denkraum, der sich nicht deckte mit der westlichen Hemisphäre. Also eine Lernerfahrung, ein überstarkes Aha-Erlebnis.
Also jemand, der aus dem deutschen Südwesten kam, der zwar auch schon mal Berlin gesehen hatte, da gab es ja diese Klassenfahrten, aber das war etwas ganz anderes. Das war sozusagen eine kompakte Lehre in europäische Geschichte, also eine große mitteleuropäische Stadt zu sehen mit all diesen Schichten, die man dort fast abtasten konnte, also vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Dann war es natürlich ein mythischer Ort, also der deutsch-böhmisch-jüdischen Literatur, Kafka, Brod. Dann war es zum ersten Mal für mich ein Kontakt überhaupt, das, was jüdisches Leben war, also die Synagogen und der Besuch in Theresienstadt. Man merkte einfach, dass wenn man nur sozusagen in diesem Südwesten oder in Westdeutschland saß oder hockte, dass das eben nicht die ganze Welt war. Viele gingen in der Zeit, wo mir das bewusst wurde, die gingen ja in eine andere Richtung zuerst. Ja, das war hauptsächlich Paris und London und vielleicht Italien. Aber bei mir hat es sich eben anders ergeben und dann eben sehr, sehr lange, sodass ich mich, als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder in Italien war, ich mich gefragt habe, warum hast du eigentlich dein ganzes Leben im östlichen Europa zugebracht, was ja doch mit Anstrengungen, mit bürokratischen Hürden, mit unfreundlichem Service in den Hotels und so weiter verbunden war. Und ich kann aber nur sagen, weil man so viel gesehen, entdeckt und atemberaubende Geschichten erzählt bekommen hat. Man konnte ja immer sozusagen diese doppelte Spur sehen. Ja, also sozusagen der Präsenz, die sehr fruchtbar war, einer deutschen Präsenz, aber dann auch die Zerstörung, die Auslöschung, die Tilgung des jüdischen Lebens, der Deutschen in Osteuropa. Das hat einen tatsächlich ein Leben lang beschäftigt und jetzt auch noch.
Es gab einen kurzen Ausflug in den Maoismus. Wie kam der?
So kurz war der gar nicht. Der war sogar ziemlich lang. Ich meine, anderen oder späteren zu erklären, was einen daran fasziniert hat, das ist nicht ganz einfach und bräuchte ein zweites Gespräch. Man wollte wissen, nach dem Ende der Studentenbewegung, wie das jetzt eigentlich weitergehen soll mit gesellschaftlichem Engagement. Und bei mir war es eben so, ich dachte auch, dass man, nachdem man diese ganzen Fraktionskämpfe hinter sich gebracht hat, man soll etwas Ordentliches machen. Und in meinem Fall hieß das, sich in einer maoistischen Organisation zu engagieren. Daran war unglaublich viel, wie soll ich sagen, Komisches, Lächerliches, aber auch etwas Ernsthaftes. Und ich bin mir sicher, dass ich meine Tour, meine Entdeckung oder meine Art, die Geschichte und die Welt nochmal anzugucken, hat sehr viel mit dieser Abirrung und diesem Abweg und Umweg zu tun. Und ich habe zwar mein Studium schnell absolviert, aber ich bin eigentlich dann in die akademische Welt eigentlich erst sehr viel später wieder eingetreten.
SWR 2 Zeitgenossen, heute ein Gespräch mit Professor Karl Schlögl. Ich habe mal Klaus von Beimel, den Doyen, der Osteuropa-Forscher, gefragt, wie denn seine Jahre in der Sowjetunion waren. Er hat eine Zeit lang in den 50ern in Moskau studiert. Sie waren auch in der Sowjetunion zeitweise. Wo das?
Also ich habe verschiedene Reisen gemacht ab den 60er Jahren. Aber längere Zeit habe ich gelebt in Moskau und in Leningrad, also zu Forschungsaufenthalten. Da sind auch meine ersten zwei großen Bücher entstanden. Aber ich kam anders als Beime in eine andere Zeit hinein. Beime hatte das Glück, sozusagen in den Aufbruch des Tauwetters, also der frühen 60er, hineinzukommen. Ich kam hinein in die Spätzeit, also der Stagnation der Brezhnev-Jahre, also in den Jahren, wo ich da war, sind drei Generalsekretäre kurz hintereinander gestorben und beerdigt worden auf dem Roten Platz. Aber man konnte bereits im Moskauer, ich sage jetzt nicht Untergrund, aber es gab Szenen, wo man bereits merkte, es fängt etwas anderes an. Und ich hatte dann eben die glücklichen Jahre, muss ich sagen, die späten 80er, also wo jeden Tag etwas passierte, auf das man nicht gefasst war. Also jeden Tag neue Nachrichten, jeden Tag in den Zeitungen Reportagen über Dinge, über die man früher überhaupt nicht sprechen konnte. Ich habe in Moskau auch meine Frau kennengelernt und unsere Tochter ist in Moskau geboren. Aus dieser Zeit rührt eben auch meine tiefe Anhänglichkeit, wenn Sie so wollen.
Sie haben das eben angedeutet. Sie sind dann relativ spät in den akademischen Bereich gegangen. Ist diese Reisetätigkeit auch ein Berufszweck gewesen? Also mit Reportagen über die Sowjetunion sich sozusagen sein Leben verdienen zu können?
Nein, es gab kein Projekt der systematischen Exploration oder so etwas, sondern man hat an jedem Ort etwas entdeckt. Ja? Der Luxus der Zeit davor, also diese Übergangszeit war, man hatte Zeit. Also ich konnte in Lodz bleiben, eigentlich so lange ich wollte, bis ich den Punkt gefunden hatte, auf den es mir ankam. Oder ich konnte nach Lemberg oder nach Czernowitz fahren. Und ich konnte mich so lange aufhalten, bis ich meinte, ich hätte etwas oder das gefunden. Und das vermisse ich eigentlich jetzt am allermeisten oder in der Berufszeit, wo man sozusagen angebunden war an die Universität, dass die Zeit knapp wird und dieses Aleatorische, also dieses Herumwandern, dieses Herumgehen können, eine Sache von allen Seiten anzugucken, Abwege, die zeitökonomisch ganz undenkbar eigentlich sind, dass es mit der Zeit knapp wird. Das finde ich eine der stärksten Einschränkungen. Aber es hat sich eben ergeben, dass das Ansehen der Welt einen anderen oder auch neuen Zugriff auf das Sichtbarmachen und Beschreiben und Erzählen von Geschichte hat. Ja? Und das wurde dann in gewisser Weise ja eine systematisierte und ausgeführte und dann auch theoretisch reflektierte Weise, eine Methode. Und darüber habe ich ja dann auch publiziert. Und ich würde sagen, es hat angefangen eigentlich mit, also dem für mich wichtigsten Buch, das war der Einstieg, Moskau lesen, eine Stadt als einen Text zu sehen, den man dechiffrieren kann, den man lesen kann. Und ich habe das dann in vielen Städten sozusagen ausprobiert und bin weitergegangen. Und das fand ich wirklich sehr wichtig, sozusagen die Bedeutung des Raumes von Orten, von Geschichtsorten zurückzuholen in die geschichtliche Wahrnehmung und in die Geschichtsschreibung.
Sie gelten ein bisschen als der Exot oder galten als der Exot unter den Osteuropa-Historikern, als es dann mit der Karriere etwas wurde. Sie waren nicht jahrelang Assistent oder Privatdozent oder sonst irgendwas an einer Universität, sondern sind dann nach Konstanz berufen worden als Professor für Osteuropa-Geschichte. Muss man sich da nicht doch gegen gewisse Widerstände durchsetzen? Wie kommt der jetzt dahin? Warum der? Gab es sowas in ihr oder haben Sie das nicht mitgekriegt?
Doch, ich habe das natürlich mitbekommen. Aber es ist so, man hat ja bereits etwas gemacht. Ich hatte, als der Ruf kam, auf eine neu eingerichtete Professur, ich hatte bereits drei Bücher, die sozusagen eine Spur hinterlassen haben. Also die Mitte liegt ostwärts, das Petersburg-Buch und das Moskau-Buch. Und das wurde ja wahrgenommen. Ich bin natürlich all jenen Kollegen, dankbar, die das auch gesagt haben und die sich nicht in erster Linie darum gekümmert haben, also hat er jetzt schon seine Habilitation gemacht und so weiter. Für diesen Akt der Anerkennung bin ich tatsächlich sehr dankbar. Aber man merkt es natürlich zum Beispiel an einer Sache bei Rezensionen, wo es dann heißt, der schreibt so schön. Ja? Und wer schön schreibt, der sagt vielleicht nicht die Wahrheit. Dazu muss ich einfach sagen, für mich ist das Schreiben nicht sozusagen ein Trick, um Leser zu beeindrucken oder Leser mit auf die Reise zu nehmen, sondern Schreiben hat für mich etwas mit Wahrheit zu tun. Eine Geschichte erzählen zu können, das ist eine, wie man sagt, epistemologische Frage. Also es hat etwas mit der Erzählbarkeit, der Darstellbarkeit von Geschichte zu tun, die beides im Blick hat, nämlich nicht nur die Zeit, also die Abfolge der Ereignisse, also wenn, dann, sondern die im Blick hat, dass die Geschichte an einem Ort auch immer gleichzeitig spielt. Ja, also dass der Ort der Schauplatz von ganz extrem differenten Erfahrungen und Ereignissen sein kann, das ist für mich eigentlich die theoretisch immer noch ungelöste Frage. Also wie findet man eine Erzählform für das, was gleichzeitig abläuft? Und da bin ich der Auffassung, dass die Geschichtsschreibung tatsächlich lernen muss, hinausgehen muss über sozusagen die Urform, also der Chronik, dass sie sich tatsächlich bei anderen, bei der Kunst umsehen muss, also sprich bei der Literatur, auch bei der Architektur und fragen muss, was können wir von diesen Genres für uns lernen? Also ich habe das ja nur sozusagen an exemplarischen Fällen für mich durchgeführt, also in dem Moskau 1937 Buch, wo es ja darum ging, irgendwie sich einen Reim zu machen darauf, wie kann man das eigentlich verstehen, dass an einem Ort in einem Jahr extrem verschiedene Dinge passieren, also ungeheure Sportereignisse, Kinopremieren, die die Leute zu Begeisterungsstürmen hingerissen haben, aber gleichzeitig, ja, manchmal wirklich unmittelbar am selben Ort, eben dann auch Hate Speeches, Schauprozesse, Massenexekutionen. Also wie findet man eine Erzählform für extrem differente Erfahrungen, Perspektiven? Und das ist keine Frage nur und auch nicht primär eines literarisch raffinierten Stils, sondern es ist eine wissenschaftstheoretische Frage und ich hoffe, dass ich irgendwann das auch sozusagen in einer allgemeinen Weise noch formulieren kann.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Osteuropa-Historiker Professor Karl Schlögl. Das erste Buch, was ich von Ihnen gelesen habe, Herr Professor Schlögl, war Die Mitte ist ostwärts, liegt ostwärts, so heißt es. Ich glaube, ich habe eine Ausgabe Ende der 80er Jahre in den Fingern gehabt.
86
kam drauf durch eine Rezension in einer Wochenzeitschrift, wenn ich mich richtig entsinne. Ein schmales Bändchen eigentlich. Und trotzdem sind mir damals die Augen aufgegangen, weil ich selber als Kind der 60er, 70er, 80er Jahre eigentlich jenseits des Vorhangs Europa nicht auf dem Schirm hatte. War das sozusagen Ihr Kairos, Ihr Riecher, dass Sie merkten, da tut sich was, das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr wichtig werden für uns?
Ja, das Buch ist, wie soll ich sagen, keine Prognose, dass 89 der eiserne Vorhang fällt oder die Mauer, aber es ist getragen eigentlich von etwas, was man schon spüren und sehen konnte. Mitte der 80er, das Buch ist Büchlein oder Essay ist 86 erschienen, gab es ja bereits die Linke, die Neue Linke, die Lukács-Schüler, die in Budapest zusammensaßen, die zum Teil auch in dieser lustigsten Baracke des Ostblocks, wie es hieß, eine größere Freiheit hatten, die in Wien und in Berlin waren. Und ich hatte eben sehr früh Kontakt, also mit diesen Szenen, die sich sozusagen schon erprobten in einer Gegenöffentlichkeit, die noch keinen Zugang zur Presse und zum Fernsehen hatte, aber die da war. Also das waren Leute wie Ivan Zeleny und György Konrad. Dann gab es die ganze polnische Entwicklung. Und ich hatte speziell Kontakt also zu den russischen Dissidenten. Es fing an, dann vor allem also in Mitteleuropa, also das war ja dann sozusagen die Zeit, in der dieser Terminus überhaupt wieder in die Öffentlichkeit kam, fing eine Diskussion an in Prag, in Paris. Das war der berühmte Essay von Kundera, L'Occident kidnappé, dann die Warschauer, die Krakauer, dann auch Brodsky in Leningrad. Es gab plötzlich ein Gespräch. Und bei diesem Gespräch kam heraus, dass die Welt überhaupt nicht mehr angemessen beschrieben werden kann, wenn man sagt Osteuropa, Westeuropa. Ich meine, Wien lag ja östlich von Prag. Also man merkte, dass diese ganze Nomenklatur des Kalten Krieges nicht mehr funktionierte. Sie klapperte irgendwie, sie stimmte nicht mehr. Trotzdem gab es Schwierigkeiten, das zur Sprache zu bringen, weil niemand wollte etwas mit Mitteleuropa zu tun haben. Das war ja irgendwie auch obsolet. Darüber war man längst hinweg. Das erinnerte an alte deutsche Imperialpläne. Dieser Widerstand, den es sozusagen im Mainstream-Denken gab, ja, bis hin zur neuen Ostpolitik, die wollte ja eigentlich auch nichts wissen von Solidarność und von den Dissidenten. Dieser Widerstand, das fordert einen heraus zu einem Denken und Schreiben, das genau ist. Man musste den Punkt genau treffen. Es hatte keinen Sinn, irgendwie zu polemisieren oder zu entlarven. Das Besondere an diesem Essay, er hat den Wunsch und die Bereitschaft, also auch sozusagen der Westdeutschen, endlich rauszukommen aus diesen Schützengräben des Kalten Krieges aufgenommen. Er hat auch die Leistung, die die Osteuropäer erbracht haben, anerkannt. Ja, es war ein, wie soll ich sagen, ein souveräner Text. Das passiert nicht immer. Und ich bin über dieses Stück eigentlich nach wie vor glücklich, weil man darin merkt, es wurde vom Augenblick getragen. Also man musste nichts herbeireden, man musste nichts beschwören, man musste nicht irgendjemand anklagen, sondern, wie Havel gesagt hat, sagen, was der Fall ist. Das war alles. Und also ich bin unglaublich dankbar meinem damaligen Verleger, dem Wolf-Jobst Siedler, der so, wie soll man sagen, den Rest des bürgerlichen Berlin repräsentierte und der sehr großzügig in seinen Anschauungen war. Es war ja nicht selbstverständlich, dass ein bürgerlicher Verleger wie Siedler, jemand, der mit einer linksradikalen Vergangenheit auftaucht, aufnimmt. Ja, aber er hat auf die Texte geguckt, man hat mit ihm gesprochen, man hat sogar die Bilder ausgesucht. Es war eine großartige Erfahrung.
Vielleicht hatten Sie den Vorsprung auch, weil Sie halt schon so intensivst und exzessiv in Osteuropa gereist waren. Ich kenne so Geschichten mit dem Metropa-Zug mal runter bis an in den Süden, in der Wolga und solche Sachen. Das haben Sie dann als Professor Ihren Studenten noch zeitweise zugemutet. Wie haben die darauf reagiert? Das ist ja für junge Leute auch dann mehr als abenteuerlich.
Also ich kam ja an die Universität in einer unglaublich aufregenden und anregenden Konstellation. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, wo es ein ungemein starkes Interesse gegeben hat, dorthin zu blicken. Ja. Und ich hatte mit jungen Leuten zu tun, die zum Teil selber schon Zivildienst gemacht haben, also die in Vladivostok oder in Danzig waren, die Sprachen konnten, denen man nicht viel erzählen musste. Und es war eine wunderbare Zeit. Und ich wollte tatsächlich diese Methode, nämlich vor Ort zu gehen und Exkursionen zu machen, ich wollte das eigentlich zum Teil eines universitären Curriculums machen. Ja, also nicht, weil ich sozusagen eine fixe Idee habe, sozusagen mit den jungen Leuten am Lagerfeuer zu sitzen und Zelte aufzubauen. Darum ging es nicht. Sondern es ging darum, einen Erfahrungshorizont einzutreten. Und es war ein Privileg für diese Generation, zum ersten Mal einfach sich frei dort bewegen zu können. Also wir haben sehr konzentrierte Exkursionen nach Lodz gemacht, also diese ungeheuren, großartigen und so schwer getroffenen Stadt. Wir waren in Prag, wir waren im Südosten Polens, also der sozusagen dem Streifen, wo es noch das jüdische Städtel gab und wo man noch Synagogen und andere Überreste finden konnte. Wir waren in Leningrad-Königsberg. Wir haben eine großartige Exkursion, eine deutsch-polnisch-russische gemacht, zusammen mit Memorial in Petersburg schon, auf die Solowiecke Inseln, also diese Klosterinsel und dann Gulag im Weißen Meer. Daraus sind Bücher entstanden, Dissertationen. Daraus sind auch Berufe geworden. Aber es ist mir nicht gelungen, das als festen Teil eines universitären Curriculums zu etablieren. Dazu ist es leider nicht gekommen, was ich sehr bedauere. Und natürlich ist diese Form, also der Exkursion, also des Explorierens mit der Anschauung zu arbeiten und dann darüber zu reflektieren, ist eigentlich mit die anspruchsvollste Form, die man sich denken kann. Und sie ist auch ungemein anstrengend. Ja, irgendwann lässt man es auch bleiben, weil das mit sehr viel Arbeit verbunden ist, sehr intensiv. Und es kann auch schiefgehen. Ja. Zur Exkursion gehört ja, dass man sozusagen nicht einfach einen Parcours abschreitet, ja, sondern man muss bereit sein, sich auf Abwege führen zu lassen, ja. Die Entdeckung ist dann eben die, dass man in einem Industrieviertel, irgendwo auf einem Parkplatz, merkt man dann, das war eben nicht immer ein Parkplatz, das war eben nicht immer eine Industriezone, sondern da war vorher, also wie das in Vilnius, in Vilna der Fall war, da war einer der wichtigsten jüdischen Friedhöfe im östlichen Europa. Sozusagen, man muss sich einlassen, man muss bereit sein, auch Kilometer weit zu gehen, in der Erwartung, dass man etwas findet. Aber es kann auch sein, dass man nichts findet, weil das 20. Jahrhundert eben auch damit beschäftigt war, Spuren zu löschen und zu tilgen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Osteuropa-Historiker Professor Karl Schlögel. Ein Kritiker hat Ihnen nachgesagt, wenn es eine Schwäche in Ihren Werken gäbe, dann die, dass Sie sich zu sehr auf den russischen Teil der ehemaligen Sowjetunion konzentriert hätten. Der multiethnische Aspekt des Gebildes Sowjetunion, zum Teil jetzt auch Russland, sei ein wenig zu kurz gekommen. Müssen Sie da zähneknirschend zustimmen?
Meine Wahrnehmung und Erfahrung der sowjetischen Welt, die war sehr stark Russland zentriert. Ich war fast jedes Jahr auch im Baltikum und das war klar, das Baltikum ist das Baltikum, das ist nicht russisch. Ich war auch im Kaukasus und wusste auch, das gehört nicht zu Russland. Und ich war nur sehr punktuell in den zentralasiatischen Ländern. Und wichtig ist sozusagen diese Beschränktheit anzuerkennen, ja. Aber der Grund, warum mich dann die Auseinandersetzung um die Krim so schwer getroffen hat, war eigentlich nicht, dass ich nicht gesehen hätte, dass die Krim erst seit 200 Jahren oder für 200 Jahre russisch war, sondern mich hat überrascht und wirklich getroffen, dass ich ein Land, das ich in den schwierigsten Zeiten, also in den 90er Jahren, als so außerordentlich krisenfest und chaosresistent, das ist mein Terminus technicus dafür, erlebt habe, dass das in dieser Situation das hingenommen hat. Also das war für mich eigentlich der Schock. Das hat mich mehr erschüttert und darauf war ich nicht gefasst. Aber nicht so sehr das Übersehen der imperialen Peripherie und der imperialen Dimension, obwohl völlig klar ist, ich habe die Ukraine immer sozusagen als integralen Bestandteil der Sowjetunion gesehen. Man konnte überall sich mit Russisch durchschlagen. Es war selbstverständlich. Und zu verstehen, dass die Ukraine eine eigene Geschichte, eine eigene Sprache und nicht einfach nur einen abgewandelten Dialekt hat, das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und ich bin auch der Meinung, dass Geschichtsarbeit und auch die geschichtliche Arbeit und das Selbstverständnis eines Historikers oder einer Historikerin, die hängen auch zusammen mit solchen mitunter schockhaften Erfahrungen in der Gegenwart. Ja, also ich habe jetzt gerade mich mit 100 Jahren Novemberrevolution beschäftigt und lese, wer da alles involviert war. Ja, und man liest dann plötzlich bei Thomas Mann, was das für ihn bedeutet hat. Er fängt plötzlich an, sein Kapitel im Zauberberg neu zu bearbeiten. Max Weber hält seine Vorträge in München im Januar 1919 über Wissenschaft und Politik als Beruf in diesem Zusammenhang, also in diesen Turbulenzen, die einen auch ratlos zurücklassen, steckt ein hohes, wie soll man das sagen, Irritations-, Anregungs- und zur Reflexion anstiftendes Potenzial. Ich meine, bei mir war es ja so, ich hatte mich nach meiner Emeritierung sozusagen auf mein wirkliches Opus Magnum vorbereitet, nämlich eine Geschichte der Wolga als eine Geschichte Russlands zu schreiben. Und ich war sehr weit fortgeschritten. Und dann kam diese Maidan- und Krim-Geschichte. Und es war unmöglich. Ja, wenn man 24 Stunden lang also im Internet unterwegs ist und mitkriegt, was sich zwei Stunden weiter abspielt, an Orten, die man ziemlich gut kennt, man kann dann nicht ruhig sitzen und das fertig machen. Deswegen habe ich die Arbeit unterbrochen. Ich war dann sehr viel in der Ukraine, um mich kundig zu machen. Ich musste auch sehr viel lesen und studieren und nochmal lernen. Also es lief dann etwas anders. Und die Wolga wird wieder aufgenommen werden und sie wird auch kommen.
Mit 4 Jahren Abstand von heute aus gesehen. Ich habe das damals zum Teil auch erlebt. Ich habe sie auch damals gesehen beim Historikertag in Göttingen. Da fiel mir der Begriff dann Schock auch ein. Aber mit 4 Jahren Abstand jetzt. Was ist in Russland passiert, dass dieses Land diese Krise auslöste? Mit der Annexion der Krim, mit den Unruhen, dem unerklärten Krieg im Osten der Ukraine. Haben Sie inzwischen eine Erklärung dafür, was Moskau dazu veranlasst hat, diese kleine Entourage rund um Putin?
Na, es gibt ja viele Leute, die sich darüber den Kopf zerbrechen. Ich zerbreche mir den Kopf auch. Und es bleibt eine Ratlosigkeit. Also ich könnte jetzt eine Kurzformel sagen, aber das ist eigentlich nicht so ersprießlich. Ich glaube, dass die Probleme, mit denen es Russland zu tun hat, dass die Kraft der politischen Führung, die wirklichen Probleme anzugehen, nicht angegangen worden sind. Und das heißt, diese schwere Arbeit eines Landes, das nach dem Ende des Imperiums und dem Ende des realen Sozialismus angekommen war, sozusagen neu aufzustellen, das heißt eigentlich eine Generationenarbeit, sich vorzunehmen, den Umbau der Institutionen, der Infrastruktur, des Alltagslebens, das mentale Verarbeiten eines wirklich gravierenden Vorgangs, wie es das Ende eines Imperiums ist, also wenn plötzlich die Grenzen sich ändern, plötzlich Millionen von Bürgern eines fremden Staates werden. Die Frage war, wie stellt sich eine politische Führung zu diesen ungeheuren Problemen? Und da würde ich sagen, die große Chance, die sich geboten hat, ist also von dieser Führung von Putin nicht wahrgenommen worden. In den Nullerjahren gab es ja eine ungemeine Prosperität. Also das hing zusammen mit diesem ungeheuren Einströmen von Petrodollars, wenn man so will, Öl und Gas. Und es gab eine bemerkenswerte Ausdehnung des Wohlstands für eine ziemlich große Gruppe der Bevölkerung. Sozusagen die Führung hat sich auf die Umverteilung dieses wirklich großen Reichtums beschränkt und die eigentliche Arbeit des Umbaus, der Reformen, des Baus von Institutionen, die das Werk der Umgestaltung tragen können, von Institutionen oder Foren oder Formen, die sozusagen die Intelligenz des Landes, es gibt ja so etwas wie eine kollektive Intelligenz in einer Gesellschaft, zusammenbringt, kritische Massen produziert und das Land aus der Sackgasse herausführt, aus einer schwierigen Situation. Das hat er nicht gemacht. Und deswegen, glaube ich, war diese Flucht nach vorn, nämlich in einem Augenblick, wo die Gesellschaft sich geregt hat, und das war im Winter 2011/12 ja der Fall, da hat er, wenn man so will, die Flucht nach vorn angetreten. Ich meine, die ganze Interpretation ist ja bei vielen Leuten, das ist vom Westen veranlasst worden. Der Westen hat bestimmt Fehler gemacht. Der Westen hat bestimmt viele Dinge übersehen, wie er überhaupt der Westen sehr auf sich konzentriert und mit sich beschäftigt ist. Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber die Hauptenergie, die Hauptkraft, also für die Aggression nach außen, die kommt zweifellos aus einer Mobilisierung dieser Energien im Innern. Also ich würde sagen, die Außenpolitik hat doch damit zu tun, mit den inneren Spannungen. Und dafür gab es, wie man ja dann gesehen hat, also das Rating schoss von weniger als 50 bis auf fast 90 empor. Also diese Praxis, sozusagen immer wieder Gas zu geben und sozusagen den Gegner vor sich herzutreiben oder überhaupt einen Gegner zu produzieren, einen Belagerungszustand zu suggerieren, das hält an. Und ich würde sagen, sowohl das weitere Zündeln und Unterstützen und direkte Intervenieren im Donbass, was ja inzwischen alle anerkennen von Putins Spezialisten, die da unterwegs waren, bis auf den heutigen Tag, es geht weiter. Und ich bin kein Politiker, ich kann nur sagen, man muss auf alles gefasst sein.
Wir haben dieses Jahr aber auch ganz andere Bilder aus Russland gesehen. Ich meine die Fußball-Weltmeisterschaft mit Spielen im ganzen Land verteilt. Haben wir sozusagen andere Formen eines Potjomkinschen Dorfes da vorgeführt bekommen und waren auch vielleicht zum Teil in Gefahr, diesen Bildern zu erliegen? Oder glauben Sie, das hat nicht verfangen?
Nein, es gibt ja eine wirkliche Veränderung in Russland. Also jeder sollte einfach hinfahren oder jede sollte einfach hinfahren und sich umsehen. Und er wird zunächst erstaunt sein, wie schnell diese große Stadt Moskau ist. Also in einer Stadt wie Berlin, wo man seit mehr als 10 Jahren nicht fertig kriegt, einen Flughafen zu bauen, dass es dort inzwischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen, also von den Flughäfen ins Stadtzentrum gibt. Dass sich sozusagen ein Lebensstil ausgebreitet hat in einer ziemlich großen Gruppe von Leuten. Also das Land in den Metropolen sowieso hat sich wirklich sehr stark geändert. Und da gibt es in vieler Hinsicht gar keinen großen Unterschied. Also ob Sie hier oder in Hamburg oder dort sind. Also wenn Sie auf eine Vernissage oder was gehen. Man muss auch rausgehen in die großen Städte jenseits von Moskau. Also in Krasnojarsk oder in Vladivostok oder in Kasan. Dort wird der, der es nicht kennt, nicht glauben, dass es dort eben Malls, Entertainment Centers, moderne Züge gibt. Aber es gibt eben auch das andere, nämlich dass es ein abgehängtes Land gibt, ja, wo man zurückfällt ins 19. Jahrhundert, wo die Infrastruktur zusammenbricht, wo die Menschen in gewisser Weise in zwei verschiedenen Zeitaltern leben. Und wie kriegt das Land es hin, sozusagen mit diesen zwei Zeitaltern im Kopf und in Wirklichkeit zu leben? Auch die Weltmeisterschaft selbst hat einen Modernisierungsschub bewirkt. Sie hat bewirkt, dass an Orten, an denen früher nie Ausländer aufgetaucht sind, also wer fuhr schon nach Saratow oder Wolgograd oder Rostov am Don, es waren plötzlich Zehntausende von Leuten da. Das sind alles Formen sozusagen der Öffnung, der Globalisierung, des Vertrautwerdens mit der Welt. Aber es gibt eben diese innere Spannung. Und wenn jetzt Tausende von Leuten auf die Straße gegangen sind wegen der steigenden Preise, wegen der Inflation, dann gehört das auch dazu. Und die Frage ist, wie man damit umgeht dort wieder. Ja, ob man Minderwertigkeitskomplexe schürt, ob man sagt, an all diesem ist der Westen schuld, oder ob man sagt, wir müssen dringend umbauen und müssen etwas unternehmen. Und ich glaube, diese Litanei, an all dem ist der Westen schuld, das zieht irgendwann nicht mehr. Und die Frage ist eben, welche Antwort darauf gegeben wird von der Führung. Und es sieht so aus, als würde man es riskieren, nochmal einen Hype zu produzieren.
Kurz gesagt, die Systemfrage ist für Sie nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Also ich tue mich mit dem System, auf welchen Begriff von System man das bringen kann, tue ich mich schwer. Also ich glaube, es ist natürlich ein autoritäres Regime, das Praktiken wieder zugelassen und eingeführt und sogar forciert hat, die man sich vor 20 Jahren nicht vorstellen konnte. Also wenn man jetzt von den Bombardierungen in Grozny und Ähnlichem absieht. Also diese Berichte, wie es in den Gefängnissen zugeht, die Praktiken, dass Zehntausende von Leuten, weil sie nicht genügend zahlen bei den Behörden, dass sie dann kriminalisiert werden und in die Gefängnisse kommen. Oder auch die Zunahme von physischen Übergriffen, also auf einzelne Leute, also Säure ins Gesicht und so weiter. Also das spricht von einer erhöhten Spannung und Nervosität. Ich beobachte das und ziehe meine Schlüsse und sorge mich um Bekannte, Freunde und verfolge das. Und überlege natürlich auch, wie man darauf reagieren soll. Aber ich bin nicht der Politiker, der die Entscheidung zu treffen und zu verantworten hat.
Sie haben zu Anfang der Sendung, Herr Professor Schlögel, erzählt, dass Sie zu Anfang des Jahres in den USA war und zu einem Forschungsaufenthalt. Eine der Überlegungen, die daraus entstanden sind, wenn ich das richtig gehört habe, war, Sie würden sich mal interessieren für einen Systemvergleich. Das Jahrhundert der Sowjetunion oder das sowjetische Jahrhundert und das Jahrhundert der Amerikaner.
Ja.
Was könnte denn das erbringen, Ihrer Ansicht nach, wenn man auf den Gedanken kommt? Überlegt man ja auch, was bringt mir das Ganze
oder uns? Ja. Es ist so, dass ich bin jetzt auch schon ein halbes Jahrhundert immer wieder in den USA gewesen, fast parallel. Und mich hat Amerika immer fasziniert, also vom ersten Tag an. Zum Teil aus ähnlichen Gründen wie Russland oder die Sowjetunion. Und es gibt so viele Parallelen, das ist das eine. Also wenn Sie das ganze Industrialisierungsprojekt angucken, also ob das die Dammbauten, ob das die Kanalbauten, ob das die großen Projekte sind. Die Sowjetunion hat sich ja in den 20er, 30er Jahren sehr stark an Amerika orientiert. Und ich habe viele dieser Orte ja jetzt wieder aufgesucht, Hoover Dam, die ganzen Bewässerungsprojekte, Tennessee Valley, die Großprojekte in New York, also ob die Weltausstellung oder Rockefeller Center. Also alle die Dinge, die in Roosevelts New Deal gebaut worden sind. Das war immer auch ein soziales großes Projekt. Also das interessiert mich sehr stark und ich möchte keinen Vergleich machen, sondern sozusagen mit dem Auge von jemand, der auch die sowjetische Erfahrung sehr genau beobachtet hat, jetzt auf Amerika blicken und zu versuchen, sich selber einen Reim zu machen. Und es ist ja, weiß Gott, Zeit, sich einen Reim zu machen, weil diese Turbulenzen, die man da jetzt beobachten kann, also niemand war ja gefasst auf einen Präsidenten wie Trump, der das Monopol von Putin, also der Unberechenbarkeit und des Überraschungsmoments vielleicht genauso gut beherrscht. Also man hat den Eindruck, dass auch diese andere große Macht, die in vieler Hinsicht unvergleichbar mächtiger und größer und reicher ist als Russland natürlich, auch diese Macht ist aus der alten bipolaren Welt herausgefallen. Ja? Und sie tut sich sehr schwer, in dieser multipolaren Welt mit einem ganzen anderen und mächtigen Rivalen in China Tritt zu fassen. Also auch dieses Land sucht seinen Platz in einer in Unordnung geratenen Welt. Ich habe eigentlich die Zuversicht, aber ich hatte auch die Zuversicht in Russland, dass das Land das hinkriegt und dass das Land sehr viel stärker ist und dass es eine sehr starke Basis hat, die mit sehr, sehr schwierigen Situationen umgehen kann.
Wäre das nächste Buch oder ist das noch zu weit gedacht?
Nein, erstens gehe ich wieder im nächsten Jahr in die USA und ich habe natürlich bemerkt, dass ich ganz viel überhaupt nicht kenne. Also zum Beispiel diese großartige amerikanische Literatur, also die ich nur ganz punktuell kenne und die ja ein Schlüssel ist, wie überhaupt Literatur ein Schlüssel ist, um in diese Welt eintreten zu können. Also vom Plan her ist es eigentlich anders. Ich möchte das Wolga-Buch abschließen.
Und wann geht es das nächste Mal nach Russland, in den Osten? Das steht ja schon fest, jetzt zum Ende des Jahres 2018.
Nein, ich habe jetzt in absehbarer Zeit nicht vor. Ich war vor kurzem in Mariupol, als noch nicht klar war, dass das jetzt passieren würde, auf einem Treffen von ukrainischen und deutschen Schriftstellern unter dem lyrischen Titel »Eine Brücke aus Papier«. Aber dass dieses Treffen im Angesicht einer stählernen Brücke von 19 Kilometer Länge stattgefunden hat, die jederzeit blockiert werden konnte. Das haben wir also vor 2 Monaten schon mitbekommen. Also man wusste schon seit Monaten, dass dort etwas passieren wird. Aber dass es dann sozusagen einen kriegerischen Akt, und das war es ja, was da am 25. November passiert ist, dass es so passieren würde, das war auch wieder wie hinterrücks und unerwartet.
SWR 2 Zeitgenossen, heute ein Gespräch mit Professor Karl Schlögel. Sehr viel über die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Herr Professor Schlögel, ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr 2019 und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich.